Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Finanzkrise steht auch heute im Zentrum der Sendung mit diesen Brennpunkten. Die Aktienmärkte, die Kurse haben sich nur für kurze Zeit erholt. Reykjavik, der isländische Staat, übernimmt die Kontrolle über den Bankensektor. London, hier brechen Bankaktien um bis zu ein Drittel ein. Luxemburg, die EU will europaweit für Spareinlagen bis zu 50.000 Euro garantieren. Und Washington, der Währungsfonds, veröffentlicht seinen Stabilitätsbericht ohne Rezept gegen die Krise. Dann in Thailand eskalieren die Proteste gegen die Regierung und im Dossier die Black Community 4 Wochen vor den Wahlen in den USA. Am Mikrofon sind Hans Ineichner und mit den Nachrichten Philipp Bürkler.
Nach den Kursstürzen von gestern haben sich die Aktienmärkte heute kaum erholt. Im Mittelpunkt des Interesses standen die Verstaatlichung der isländischen Banken, Gerüchte um eine Kapitalspritze für große englische Banken sowie eine neue Stützungsaktion der US-amerikanischen Notenbank FEDs. Rainer Bohrer berichtet.
Die US-Notenbank hat eine neue Strategie eingeschlagen und unterstützt jetzt nicht mehr nur die Finanzwirtschaft, sondern auch Unternehmen aus anderen Branchen. Erstmals können jetzt auch gewöhnliche Firmen direkt bei der US-Notenbank Kredite aufnehmen. Dieser Schritt wurde nötig, weil der Markt für kurzfristige Firmenkredite in den letzten Tagen zum Erliegen gekommen ist. Viele Firmen brauchen diese kurzfristigen Kredite, etwa um Lieferanten zu bezahlen. Die US-Aktienmärkte reagierten zuerst positiv auf diese Meldung, stehen im Moment aber wieder gleich hoch wie gestern Abend. Auch die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben gegen Handelsschluss ins Minus gedreht. Besonders betroffen die großen englischen Banken. Gerüchte besagen, dass der britische Staat mit einer großen Kapitalspritze einspringen muss. In Luxemburg einigten sich die EU-Finanzminister darauf, dass alle Mitgliedstaaten ihre Garantie für die Spareinlagen der Bürger auf mindestens 50.000 Euro anheben. Das liegt deutlich über den bis jetzt vorgeschriebenen 20.000 Euro. Russland gab bekannt, rund 40 Milliarden Franken für die eigenen Banken bereitzustellen, um eine drohende Kreditverknappung zu verhindern. In Island schließlich wurde schon am Vormittag die Verstaatlichung des gesamten Bankensystems bekannt gegeben. Der isländische Ministerpräsident warnte vor der Gefahr, dass sein Land so in die Finanzkrise hineingezogen werde, dass am Ende der Staatsbankrott drohe.
Und hier die aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.428 Punkten, minus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.943 Punkten, ein Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.5548 gehandelt und der Dollar zu 1.1408. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einer Erklärung vor dem Bundestag die Maßnahme der Bundesregierung verteidigt, notfalls für Spareinlagen einzustehen. Sie betont erneut, dass in Deutschland niemand um seine Spareinlagen fürchten müsse. Der umstrittene Chef der angeschlagenen deutschen Immobilienbank Hyporeal Estates, Georg Funke, tritt zurück. Über seine Nachfolge werde der Aufsichtsrat noch heute entscheiden, teilte der Konzern weiter mit. Funke war in die Kritik geraten, nachdem die Bank am Wochenende vor dem Bankrott gerettet werden musste. Der Internationale Währungsfonds IWF, eine Sonderorganisation der UNO, rechnet wegen der Finanzkrise mit weltweiten Verlusten von 1.400 Milliarden Dollar, weit mehr als befürchtet. Das heißt es in einem IWF-Bericht zur Stabilität der globalen Finanzmärkte, der heute veröffentlicht wurde. Noch im Frühling hatte der IWF mit Gesamtverlusten von rund 1.000 Milliarden Dollar gerechnet. Die Finanzmarktkrise hat auch Folgen für die europäische Autobranche. Fast alle Autofabrikanten halten die Fließbänder vorübergehend an, um nicht zu viel zu produzieren. So steht etwa die Produktion im Opelwerk in Bochum bis nächste Woche still. Die rund 5.000 Mitarbeiter kompensieren Überstunden. Das Opelwerk in Eisenach mit 1.800 Mitarbeitern wird für 3 Wochen geschlossen. Auch die VW-Tochterfirmen Seat und Skoda drosseln ihre Produktion in Spanien und in Tschechien. Auch Mercedes-Benz und BMW kündigten an, den Fahrzeugbau zurückzufahren. Im Zusammenhang mit der Finanzkrise hat die Gewerkschaft Unia vor den Medien in Bern konkrete Massnahmen gefordert, um die Schweizer Wirtschaft vor der Krise zu schützen. So verlangte die Unia anlässlich ihres vierjährigen Bestehens, dass die öffentliche Hand in einer kommenden Rezession nicht spare, sondern investiere. Zudem solle die Nationalbank die Zinsen senken und die Strompreise sollten eingefroren werden, um die Industrie zu schützen. Die thailändische Hauptstadt Bangkok ist in Aufruhr. Bei Protesten gegen die Regierung sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen und mehrere hundert verletzt worden. Ziel der Demonstranten war es, die erste Parlamentsansprache des neuen Regierungschefs Somchai zu verhindern, was ihnen nicht gelang. Somchai ist ein Schwager des gestürzten Regierungschefs Thaksin. Die Opposition hält Somchai sowie dessen Vorgänger Samak für Marionetten von Thaksin, den sie für die Korruption im Land verantwortlich machen. Das Defizit der Invalidenversicherung für das Jahr 2007 beträgt unverändert 1,6 Milliarden Franken. Einnahmen von etwas über 10 Milliarden Franken stehen Ausgaben von knapp 12 Milliarden gegenüber. Im letzten Jahr haben rund 500.000 Menschen IV-Leistungen bezogen, 20.000 mehr als im Vorjahr. Die häufigste Ursache für Invalidität sind schwere Krankheiten. Eine Fahrleitungsstörung im bernischen Uttingen hat zu einem Unterbruch der Bahnstrecke Bern-Thun geführt. Die Intercity-Züge werden teilweise via Gürbetal umgeleitet. Auf dem unterbrochenen Abschnitt zwischen Thun und Wichtrach verkehren Ersatzbusse. Die Reisenden müssen laut der SBB mit größeren Verspätungen rechnen. Der Grund für die Störung sei noch nicht bekannt. Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an 2 japanische und an einen amerikanischen Wissenschaftler. Dies hat die Königlich Schwedische Akademie in Stockholm mitgeteilt. Die 3 Wissenschaftler erhalten die Ehrung für wichtige Entdeckungen in der Teilchenphysik. Diese hätten das Verständnis über die Materie entscheidend verbessert. Das Wetter bis morgen Mittwoch. Im Osten scheint morgen zunächst noch zeitweise die Sonne, sonst hat es in der ganzen Schweiz viele Wolken. Im Tagesverlauf fällt gebietsweise auch Regen, besonders im Westen und in Juranähe. Die Temperaturen erreichen 16 bis 19 Grad. Am Donnerstag lockern die Wolken im Flachland nur langsam auf, in den Alpen und im Süden dagegen scheint zeitweise die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 bis 19 Grad.
Von weit oben ist der Blick in den Abgrund erschreckend. Islands abruptes Ende des Booms. Der Versuch der EU, gemeinsam gegen die Krise vorzugehen. Ein Experte bezweifelt die Wirksamkeit der Maßnahmen. Verstaatlichung von Banken, das soll jetzt auch im Land des Thatcherismus möglich werden. Und die Themen abseits der Finanzkrise, nur ein Einkaufszentrum wird eröffnet morgen in Bern. Aber diese Westside-Story ist auch eine Eastside-Story. Augenschein in Burgdorf. Dann in Thailand macht wieder einmal das Wort vom drohenden Putsch die Runde. Barack Obama, keine afroamerikanische Führungsfigur.
I do not think that Barack Obama is an African-American leader.
Sagt ausgerechnet ein einflussreicher schwarzer Bürgerrechtler das Dossier zum zwiespältigen Verhältnis vieler Schwarzer gegenüber Obama. Dramatische Signale erreichen die Welt heute aus dem Nordatlantik. Dort teilte der Ministerpräsident des kleinen Inselstaates Island der Nation mit, dass der Staat per Notgesetz die Kontrolle über den Bankensektor übernommen habe, aber gleichzeitig vor der Gefahr stehe, bankrott zu gehen. Denn gut 320.000 Isländerinnen und Isländern droht nun ein hoher Preis für Jahre der staatlichen Deregulierung, Gier einzelner Unternehmen und sorgloser Verschuldung einer ganzen Generation. Hintergründe von Bruno Kaufmann.
Reykjavik, die Boomtown im Nordatlantik, platzt in den vergangenen Jahren aus allen Nähten. Als Hauptsitz von global aktiven Finanzinstituten floss das Geld wie noch nie zuvor. Isländische Firmen und Finanziers begannen, sich weltweit an großen Firmen zu beteiligen. Sie kauften teure Immobilien in New York und London und übernahmen Fluggesellschaften. Dabei gingen sie im globalen Finanzmarkt mit ähnlichen Methoden vor, mit denen sie schon in der regionalen Fischereiindustrie schlimme Stürme durchgestanden hatten. So schafften es die furchtlosen Isländer mit ihrem aggressiven und stets große Zuversicht verströmenden Vorgehen, die Finanzwelt zu erobern und einen Umsatz zu erwirtschaften, der das Bruttonationalprodukt des Inselstaates allein im letzten Jahr um das Achtfache überstieg. Kein Wunder eigentlich, warnten Fachleute schon vor Jahren davor, dass die Regierung des kleinen Islands im Falle einer globalen Finanzkrise kaum in der Lage wäre, den privaten Großbanken des Landes zur Seite stehen zu können. Doch als vor einem Jahr die jetzige Finanzkrise in den USA ausbrach, tröstete man sich in Reykjavik noch damit, dass Unternehmen wie Kaupthing, Landsbanki oder Glitnir kaum in sogenannte Subprime-Hypotheken investiert hatten. Damals wie heute wird zudem die Regierung des Landes wie auch die Zentralbank von Leuten geführt, die als Chefideologen der radikalen isländischen Deregulierungs- und Privatisierungspolitik der letzten 10 Jahre gelten. Eine Politik, die als erfolgreich galt, bis gestern. Seit heute Morgen ist nun aber alles anders, zumindest in den Augen von Ministerpräsident Geir Harde und Zentralbankchef David Ottson. Zusammen mit dem Parlament griffen sie in der letzten Nacht die Notbremse und übernahmen per Eilgesetz die Kontrolle über den Bankensektor. Die dritt- und zweitgrößten Banken des Landes, Glitnir und Landsbanki, wurden heute verstaatlicht. Dem größten Finanzinstitut, Kaupthing, wurde ein Sonderkredit von 500 Millionen Euro gewährt. Die eigene Bevölkerung wurde heute durch die Warnung des Regierungschefs aufgeschreckt, dass das Land vor dem Bankrott stehe. Allerdings unterließ es der konservative Ministerpräsident Harde, zu erklären, was genau unter einer solchen Pleite zu verstehen sei. Kann doch ein Staat nicht wie ein privates Unternehmen einfach seine Fabriktore schließen oder die Maschinen abschalten? Island steht vor der vielleicht schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Dem kleinen Land droht ein gigantischer Schuldenberg. Sollte es dem quasi verstaatlichten Bankensektor nur nicht sehr schnell gelingen, das hochverschuldete Auslandsgeschäft abzuwickeln und sollte der Versuch misslingen, an frische Geldmittel im In- und Ausland zu gelangen. Denn zu einem Mittel kann die Zentralbank in Reykjavik angesichts der bereits hohen Inflation, der hohen Hypozinsen und der sich immer weiter entwertenden Krone nicht greifen, einfach neue Geldscheine zu drucken. Island steht mit dem Rücken zur Wand, als warnendes Beispiel für viele andere Länder, in denen sich manche Akteure in den letzten Jahren daran gewöhnt hatten, über den eigenen Verhältnissen zu leben.
Island hat es also voll erwischt. Die EU kann noch Vorkehrungen treffen. Dabei dreht sich alles um ein Wort: Vertrauen. Dieses soll jetzt mitten in der Krise entstehen, weil die EU-Länder sich verpflichten, wichtige Banken im Falle eines Bankrottes zu retten. Doch damit nicht genug. Die EU-Staaten wollen sich auch verpflichten, private Sparanlagen neu mit bis zu 50.000 Euro zu garantieren. Bisher lag der Mindestschutz bei 20.000. Von der EU-Finanzministerkonferenz in Luxemburg der Bericht von Thomas Oberer.
Die neue Mindestgarantie von 50.000 Euro pro Konto ist nur eine Untergrenze. Einzelne Länder wollen mindestens 100.000 Euro garantieren oder haben wie Irland, Deutschland, Schweden, Portugal oder Österreich schon angekündigt, dass sie Spareinlagen unbegrenzt absichern wollen. Auf der anderen Seite könnten kleine Länder, zum Beispiel in Osteuropa, schon mit der jetzt vereinbarten Mindestgarantie von 50.000 Euro in finanzielle Nöte kommen, wenn bei ihnen eine Bank Konkurs ginge. Auf jeden Fall aber bestehen in Sachen Schutz der Bankeinlagen innerhalb der EU weiterhin große Unterschiede. Einzelne EU-Politiker warnen deshalb bereits, man müsse aufpassen, dass zwischen den EU-Staaten nicht eine Art ungesunder Wettbewerb in Sachen Sicherheit der Bankkonti entstehe. Weiter soll die EU-Kommission so rasch als möglich die Bilanzregeln der Banken lockern. Bisher müssen Banken ihre Wertpapiere in der Bilanz zu Marktpreisen bewerten, was angesichts des massiven Verlusts zahlreicher Papiere am Eigenkapital der Banken zehrt. In den USA gilt heute bereits eine Bewertung nach dem Einkaufspreis. Um Vertrauen zu schaffen, haben die 27 EU-Staaten sich heute auch verpflichtet, falls Banken, die für das europäische Finanzsystem wichtig sind, in Not geraten, sollen sie gerettet werden. Diese Absicherung gilt aber nur für Banken mit Sitz in einem EU-Land. Schweizer Banken könnten nicht mit EU-Unterstützung rechnen. Und auch wenn die EU ein gemeinsames Vorgehen bei der Finanzkrise anstrebt, die Rettung einzelner Banken bleibt im Ernstfall weiterhin Aufgabe der einzelnen Regierungen in Europa. Die EU-Länder koordinieren sich zwar in Finanzfragen, ihre Macht an Brüssel abgeben wollen sie aber nicht.
Thomas Oberer. Vertrauen schaffen will also die EU, doch der Finanzmarktspezialist Daniel Gross vom Zentrum für politische Studien in Brüssel traut diesen vertrauensbildenden Maßnahmen nicht. Markus Mucklin hat mit dem international anerkannten Experten gesprochen.
Zufrieden könne man mit diesen Beschlüssen nicht sein, sagt Daniel Gross.
Die Finanzminister hatten heute die Gelegenheit, einen großen Wurf zu wagen, und sie haben diese Gelegenheit verpasst.
Unverbindlich sei das Gesagte und bereits bekannt. Und zum Entscheid, die Garantien für Spareinlagen zu erhöhen, meint Daniel Gross.
Sie haben sich mit einem Problem beschäftigt, nämlich der Einlagenversicherer für private Sparer, was eine Wichtigkeit hat, was aber nicht den Kern des Ganzen trifft.
Und so werde es weitergehen wie bisher, befürchtet der Experte vom Zentrum für politische Studien in Brüssel. Das Vertrauen zwischen den Banken werde nicht zurückkehren. Auch Unternehmen reagierten zunehmend skeptisch und zögen Gelder ab. Und Gross fühlt sich bestätigt durch die Entwicklung an den Börsen.
Die Ereignisse an den Börsen heute haben ja gezeigt, dass es immer wieder zu Einbrüchen kommen kann. Und die trifft es mal eine Bank hier, eine andere Bank dort. Und dann kommt es wieder zu hektischem Aktivismus über das Wochenende. Und dabei werden oft Entscheidungen getroffen, die hinterher sich als schwere Fehler herausstellen. Und das ist meine Befürchtung und die Befürchtung vieler anderer, dass es halt bei diesen Rettungsaktionen immer dazu führt, dass man halt ein Institut rettet. Andere Institute werden dann hellhörig, das Abziehen von Bankenguthaben geht weiter und die Spirale dreht sich im Grunde genommen immer weiter nach unten.
Nur ein gemeinsames Vorgehen könnte helfen, ist Daniel Gross überzeugt, und mit ihm sind es Dutzende von Experten, die in den letzten Tagen einen Appell an die EU unterzeichnet haben. Für das gemeinsame Vorgehen bräuchte es einen Fonds von mehreren 100 Milliarden Euro.
Unsere Schätzung war, dass man mit 300 Milliarden Euro den europäischen gesamten Bankensektor wieder auf die Füße helfen könnte, damit er halt wieder gesund dasteht, damit das Vertrauen wieder da ist und damit das normale Geschäftsleben weitergehen kann.
Und aus Schweizer Sicht käme der angenehme Nebeneffekt hinzu, dass eine EU-weite Initiative auch den hiesigen Großbanken zum Wohle gereichte, meint Daniel Gross und fügt hinzu.
Wenn das nur in der Europäischen Union geschehen wäre oder selbst nur in der Euro-Area, hätte das sicher auch den Schweizer Banken genützt. Es wäre natürlich noch begrüßenswert gewesen, wenn die Schweizer sich auch daran beteiligt hätten. Sie hätten also vielleicht auch in diesen Fonds einzahlen können und die Schweizer Banken hätten dann auch direkt davon profitiert. Denn im Grunde genommen sitzen ja alle Banken in Europa im gleichen Boot.
Finanzmärkte und große Finanzinstitute ließen sich eben nicht mehr länger national schützen. Nur scheinen das die EU-Finanzminister noch nicht begreifen zu wollen.
Markus Mucklin. Ein weiterer Brennpunkt der Finanzkrise heute ist Großbritannien. Dort haben verschiedene Bankaktien plötzlich Kursverluste in noch kaum dagewesenem Ausmaß erlitten. Ich sprach darüber und über die unterschiedlichen Strategien gegen die Finanzkrise mit unserem Korrespondenten Martin Alliot. Erste Frage, warum das Chaos heute bei den britischen Bankaktien?
Ein Chaos, das ja umso auffälliger ist, weil der Londoner Markt heute sonst außerhalb des Bankensektors freundlich war, die Banken aber eingebrochen sind um bis zu ein Drittel ihres Wertes. Und das braucht Erklärungen. Der Zeitpunkt hängt daran, dass es nicht nur gewisse Zweifel gibt, ob die britischen Banken so solid sind, wie sie dergleichen tun, sondern konkreter, es gibt seit dem Wochenende Gerüchte, beziehungsweise es ist durchgesickert, dass die Regierung plant, Aktien bei praktisch allen britischen Geschäftsbanken zu kaufen. Und es könnte sein, dass die Leute, die heute britische Bankaktien verkauft haben, die Regierung dazu zwingen wollten, diesen Schritt endlich zu ergreifen, also eine umfassende Lösung in Anführungsstrichen anzugehen, anstatt einfach Gerüchte zu verbreiten und darüber nachzudenken.
Und wenn dieser Schritt dann getan würde, würde das auf eine Teilverstaatlichung der Banken herauslaufen und das ausgerechnet im Land des Thatcherismus, der grenzenlosen Marktwirtschaft.
Genau, das ist ein pikanter Aspekt dieses Plans. Der Staat würde also den Banken neues Kapital, zusätzliches Kapital zur Verfügung stellen, um ihre Bilanzen zu stärken und aktionär werden. Das hätte den Vorteil, dass der Steuerzahler, der sich hier gewaltig engagieren würde, man spricht von grob 50 Milliarden Pfund, also 100 Milliarden Franken, die nötig wären, der Steuerzahler profitiert im Erfolgsfall vom späteren Aufschwung der Aktienkurse, aber es ist kurzfristig sehr teuer. Und es hat den Nachteil, dass der Staat, dass er sich einmischen muss in die Verwaltung der Banken, denn er will ja, weil er die Interessen des Steuerzahlers wahrnimmt, weitere leichtsinnige Kapriolen der Banken verhindern.
Andere Staaten in der EU beschreiten unterschiedliche Wege und geben Garantien ab für Spargelder. Das führte zu Zwist innerhalb der EU und diese hat nun heute den Versuch unternommen, hier etwas Ordnung hineinzubringen. Ganz grundsätzlich gefragt, staatliche Garantien für Bankeinlagen. Wer bezahlt hier letztendlich die Kosten?
Das wissen wir nicht. Die Kosten für den Steuerzahler, wenn wir jetzt das irische Beispiel nehmen, die haben ja damit angefangen und das bisher umfassendste Garantiesystem eingerichtet, das auch gesetzlich verankert ist. Wenn es klappt, wenn die Bürgschaft geglaubt wird, dann sind die Kosten nahezu null für den Steuerzahler. Falls aber dieses Pokerspiel, dass der Staat also seine eigene Kreditwürdigkeit den Banken zur Verfügung stellt, nicht aufgeht, dann sind die Kosten für die Gesellschaft, für die Bürger unermesslich hoch, wie das isländische Beispiel jetzt ja zumindest ansatzweise zeigt. Zwei Nachteile dieses Vorgehens, glaube ich, müssen wir erwähnen. Erstens wird der Spreu nicht vom Weizen getrennt. Die skrupellosen und die unfähigen Banken bleiben auch im Markt, alle überleben. Zweitens, solange dieser Garantieansatz nicht von allen imitiert wird, kommt es ganz klar zu Wettbewerbsverzerrungen, weil einige Banken günstiger im Markt auftreten können dank dieser Staatsgarantie. Aber damit sind wir wieder ein bisschen bei der europäischen Katzenmusik, also bei der Unfähigkeit, eine gemeinsame Strategie zu vereinbaren.
Noch einmal, ein anderer Weg des Staatsinterventionismus ist das, was die USA tun. Sie kaufen den Banken einfach belastende Papiere ab. Wo bleibt da die Last schlussendlich liegen?
Fast ausschließlich beim Steuerzahler. Denn der Staat, der Steuerzahler, übernimmt ja einfach die faulen Anleihen, die faulen Hypotheken, in welcher Form sie auch immer im Markt auftreten. Und das ist also, wenn man so will, das einseitigste System. Aber die Amerikaner haben ja auch zeitweise versucht zu beweisen, dass das nicht durchgehend gilt, indem sie die Bank Lehman Brothers bankrott gehen ließen.
Kommen wir zurück nach Europa, zu dem, was Sie vorhin als Katzenmusik bezeichnet haben. Auch wenn da die EU heute den Versuch unternommen hat, ihre Maßnahmen etwas zu vereinheitlichen, fällt auf, es werden immer noch grundsätzlich unterschiedliche Wege begangen in den einzelnen Ländern. Weshalb und mit welchen Folgen?
Wir haben ja jetzt im Verlauf unseres Gesprächs gesehen, dass die verschiedenen Modelle die verschiedenen Akteure anders zur Rechenschaft ziehen. Also wir haben Steuerzahler, wir haben Sparer, wir haben Aktionäre und Bankgläubiger und dergleichen. Und die verschiedenen Modelle, die verschiedenen Lösungsansätze legen die Gewichte anders. Wer bezahlt, aber auch wer muss um jeden Preis geschützt werden. Ich glaube, was wir auch lernen aus diesen verschiedenen Wegen, ist, dass die Qualität der Umsetzung dieser Pläne eine ganz wichtige Rolle spielt. Nämlich, es reicht nicht, wenn ein Plan gut ist, wenn man ganz lange darüber redet und dann geht es zweimal schief, bis man da ist, wo man hin wollte, dann verunsichert das die Banken, die Teilnehmer an der Börse so stark, dass der Effekt des Gewollten stark reduziert wird. Und schließlich, glaube ich, das ist die Gretchenfrage, wir wissen letztlich nicht, ob das Resultat ist von Unterschieden in den Märkten, in den Bankensektoren. Also haben französische Banken andere Probleme als irische Banken beispielsweise? Oder gibt es einfach richtige und falsche Methoden zur Lösung und man hat sich noch nicht geeinigt?
Auskünfte und Einschätzungen von Martin Alliot. Banken in Auflösung, Börsen in Panik, Regierungen in heller Aufregung. Kein besonders guter Tag, um einen Stabilitätsreport zu veröffentlichen. Und doch hat der Internationale Währungsfonds IWF das heute wie alle 6 Monate getan. Die UNO-Organisation gibt sich selbstkritisch besorgt, hat aber leider auch kein Rezept gegen die Krise. Vom IWF-Hauptsitz in Washington der Bericht von Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Die Finanzwelt ist in einem traurigen Zustand und das schon eine ganze Weile. Doch die Experten des Internationalen Währungsfonds IWF sind nicht als Schwarzmaler bekannt. Sie zeichneten länger als andere ein vergleichsweise optimistisches Bild der Lage. Doch nun haben auch sie die hellen Farbstifte definitiv zur Seite gelegt. Der heute veröffentlichte neueste Global Financial Stability Report macht deutlich, dass die Lage auf den Finanzmärkten inzwischen sehr ernst ist. Währungsfondsberater Jaime Caruana sagt, eine Krise wie diese habe es noch nie gegeben.
I think what is happening in financial markets is quite unprecedented.
Derzeit wird die Luft aus der Hypothekenpapierblase gelassen und das geschieht seit einer Weile immer chaotischer und unkontrollierter. Die Finanzmärkte werden durchgeschüttelt und die Kosten, die das verursacht, steigen stetig an. Vor einem halben Jahr ging der IWF noch von rund 1'000 Milliarden Dollar aus. Inzwischen sind es laut Report bereits 1'400 Milliarden Dollar. Ein Großteil dieser Summe muss erst noch abgeschrieben werden. Diese Kosten können die Finanzinstitute nicht in vollem Umfang selber tragen. Sie benötigen zusätzliches Kapital. Jaime Caruana und sein Team gehen davon aus, dass es in den kommenden Jahren nochmals 675 Milliarden Dollar an frischem Kapital braucht.
We estimate that over the next few years, 5 years, around 675 billion of additional capital is needed to keep credit growing.
Da frisches Kapital auf den Märkten derzeit schwer zu haben ist, müssten die Staaten einspringen und der Finanzindustrie helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Ein überraschender Befund für den sonst wirtschaftlich eher liberal eingestellten IWF. Konkret wird vorgeschlagen, dass die Staaten die Kapitalbasis wichtiger Finanzinstitute stärken, faule Papiere aufkaufen sowie dafür sorgen, dass die Finanzmärkte genügend flüssige Mittel haben. Das also, was vielerorts bereits geschieht. Allerdings in zahlreichen Einzelaktionen. Das sei schlecht, so der IWF. Nur wenn sich die Staaten auf gewisse Grundsätze einigten und koordiniert vorgingen, käme man aus dieser Krise wieder heraus.
Beat Soltermann in Washington hat berichtet. Hier im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres geht es weiter mit diesen Schauplätzen. Thailand, die Proteste eskalieren. Black Community in den USA, die Schwarzen als WählerInnen. Doch zunächst Zürich West. Bern ist Zürich West und Zürich West hat jetzt eine Westside. Ein Shoppingcenter, entworfen vom Architekten Daniel Liebeskind, mit 55 Läden, 10 Restaurants und Bars, 11 Kinosälen, einem Bad mit Fitnesscenter, einem Hotel, einer Altersresidenz und 800 neuen Wohnungen. Morgen öffnet Westside seine Tore. Die Betreiber rechnen mit 3,5 Millionen Besuchern im Jahr und versprechen ihnen ein völlig neues Erlebnis aus Einkauf und Vergnügen. Sicher ist, dass Westside das Leben in der Region verändert. Caroline Arn hat sich umgehört.
Ein Trax planiert das Gelände, ein Helikopter steht bereit für die letzten Montagearbeiten. Die Zacken und Kanten des expressiven Baus erinnern an die letzten Befestigungsbauten der Stadt Bern vor 400 Jahren. Gesamtprojektleiter Anton Geumann ist stolz.
Es ist ein Abschluss und gleichzeitig ein Neuanfang mit wirklich einem einmaligen Center. Und das neue Tor von Westen her zu Bern ist wirklich etwas Fantastisches.
Da steht es, verhüllt durch letzte Bauabschrankungen, wie ein halb ausgepacktes Weihnachtsgeschenk. Die Spannung im benachbarten Gäbelbach-Quartier ist gross.
Also gespannt bin ich, was alles dort vorkommt, oder? Ich muss mich wirklich überraschen.
Das ist ja mal etwas anderes, etwas Spezielles, oder? Für in der Umgebung.
So, ja, ich gehe vielleicht ein, zwei Mal her und dann vielleicht zusammen auch. Aber ich gehe lieber in die Stadt. Und dort habe ich auch meine Kollegen.
Joandare, guardare.
Von Westside führt die Autobahn ostwärts nach Schönbühl mit dem Shoppiland, dem siebtgrößten Einkaufszentrum der Schweiz, vorbei an der neuen Möbel-Einkaufsmeile von Lissach zur alten Zeringer Stadt Burgdorf. In der Altstadt fallen leere Schaufenster auf. 6 Geschäfte gaben allein im letzten Jahr auf. Vor dem größten steht der Architekt und Raumplaner Urs Brühlsauer.
Jetzt stehen wir bei unserem ehemaligen Kaufhaus Strauss. In den letzten Jahren wurde es als Manor-Filiale betrieben. Das hat mehrere Verkaufsflächen hier im Erdgeschoss, die jetzt alle leer stehen. Die Schaufenster sind mit Klebeplastik verklebt. Es sieht sehr trist aus.
Die Stadt leidet unter der Konkurrenz von außerhalb, ab morgen auch unter Westside.
Man findet dort alles. Man findet Wohnen, Gastronomie, Einkauf, Sport. Es ist alles vorhanden. Es wird Stadt kopiert auf eine qualitätvoll, gut gemachte Art. Und das macht es den angestammten Zentren umso schwerer.
Burgdorf verändert sich, sagt Brühlisauer, und ist dabei kein Einzelfall. Im Auftrag des Bundesamtes für Wohnungswesen hat er 70 kleinere Städte in der Schweiz untersucht. Überall dasselbe Bild. Umliegende Einkaufszentren setzen den Städten zu. Dem Detailhandel geht es schlechter, die Stadtzentren sterben aus und werden unsicher. Franz Haldimann ist Stadtpräsident von Burgdorf. Lange wollte er das Ladensterben aufhalten, doch der Sog der Einkaufszentren sei zu groß.
Ich bin heute so weit, dass ich sagen muss, dass man eigentlich gar nichts machen kann gegen diesen Sog. Die Leute sind bequem, sie wollen an diesem Einkaufserlebnis teilnehmen und sie wollen dorthin gehen, wo sie eben alles einkaufen können. Ich glaube, wir Kleinstädte müssen uns überlegen, ob wir nicht aus unseren schönen Altstädten eine ganz neue Zweckbestimmung suchen müssen.
Burgdorf habe die Konsequenzen gezogen. Schaue vorwärts.
Der Gemeinderat von Burgdorf hat vor circa 5 Jahren beschlossen, aus seiner Altstadt eine Wohnstadt zu organisieren.
Kein einfacher Weg, denn Umgestalten, Umnutzen schafft neue Konflikte, wenn Familien und Nachtclubs sich die Gassen teilen sollen. Wo immer möglich sollen Geschäfte erhalten werden. Halten kann sich beispielsweise Rita Wütrich. Sie verkauft in ihrem Meritladen Lebensmittel und Haushaltsartikel in der gleichen Straße wie der nun geschlossene Manor.
Für uns bedeutet das natürlich einfach wieder ein Geschäft weniger. Mit jedem Geschäft, das verschwindet, verlieren wir auch Kunden. Das ist einfach so.
Noch habe sie genügend Kundschaft, die den persönlichen Kontakt, das Engagement und die Bedienung schätzten. Und noch hat sie Zuversicht.
Hoffen muss man immer. Die Hoffnung darf man nie aufgeben.
Rita Wütrich im Meritladen in Burgdorf. Das war die Reportage von Caroline Arn. Der Konflikt in Thailand zwischen Regierung und Opposition eskaliert. In der Hauptstadt Bangkok haben sich bürgerkriegsähnliche Szenen abgespielt heute. Die Polizei ging gewaltsam gegen Tausende von regierungsfeindlichen Demonstranten vor. Mindestens 2 Menschen kamen ums Leben, fast 400 wurden zum Teil schwer verletzt. Der erst seit wenigen Tagen amtierende Ministerpräsident Wong Sawat hat das Parlamentsgebäude fluchtartig verlassen. Sein Stellvertreter ist zurückgetreten. Ich fragte unseren Fernost-Korrespondenten Urs Morf, ob da ein Putsch im Gang sei in Thailand.
Noch ist es kein Putsch, was im Gange ist, würde ich sagen. Aber eine doch sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Zudem ist es so, dass seit heute Abend Soldaten der Polizei beim Ordnungsdienst helfen müssen. Und wenn die Lage so weiter eskaliert, würde ich sagen, ist es doch sehr, sehr gut möglich, dass die Militärs demnächst einmal mehr das Gefühl haben, sie müssten nun eingreifen.
Die Protestaktionen gegen die Regierung dauern in Thailand ja schon seit Wochen an. Weshalb ist es jetzt zu dieser Eskalation gekommen?
Es ist in den letzten 3 Wochen etwas leiser geworden um diese Aktionen der Regierungsgegner. Sie haben immer noch das Regierungsgebäude besetzt gehalten, aber sie hatten einfach keinen Zulauf mehr unter der Bevölkerung. Und dann haben sie eigentlich schon übers Wochenende zu provozieren versucht, das hat nicht richtig geklappt. 2 ihrer Anführer haben sich freiwillig verhaften lassen und haben gemeint, dank dieser Verhaftung würde es dann wieder zu massenhaftem Zulauf kommen. Das ist nicht geschehen, da ist man gestern Abend einen Schritt weitergegangen und hat beschlossen, jetzt halt auch noch das Parlamentsgebäude zu blockieren. Und das hat dann die Ereignisse von heute ausgelöst.
Ziel der Opposition ist es ja, die Regierung loszuwerden. Sie wirft ihr Korruption vor. Und die Opposition scheint sehr hartnäckig zu sein im Verfolgen ihres Ziels. Wie stark ist sie tatsächlich?
Sehr stark ist sie nicht, aber sie hat in verschiedenen Teilen der thailändischen Gesellschaft hat sie Rückhalt. Sie hat Rückhalt bei der Aristokratie, sie scheint Rückhalt zu haben bei den Militärs, bei den ehemaligen Putschistenkreisen. Und früher hatte sie ziemlich starken Rückhalt auch beim städtischen Mittelstand. Aber in letzter Zeit hat sie so antidemokratische Tendenzen bekommen, dass große Teile des Mittelstandes ihr davonlaufen. Also diese sogenannte Volksallianz für Demokratie will ja etwas eigentlich sehr Undemokratisches. Sie will nämlich, dass zukünftig im Parlament nur noch 30% der Abgeordneten direkt vom Volk gewählt sein sollen. Die restlichen 70% sollen von undefinierten Stellen ernannt werden. Sie begründet das damit, dass das thailändische Volk für die Demokratie eben noch nicht reif sei. Und diese antidemokratischen Tendenzen, das kommt beim städtischen Mittelstand sehr, sehr schlecht an. Ebenso wie die Gewaltakte in letzter Zeit.
Sie haben eingangs Militärs erwähnt, die jetzt mithelfen, die Polizeikräfte zu unterstützen. Da stellt sich die Frage, die grundsätzliche Frage nach der Rolle der Armee. Steht sie loyal zur Regierung?
Sehr, sehr schwierig zu sagen. Also man muss einmal feststellen, dass einer der Anführer des Putsches vor 2 Jahren gegen Thaksin Shinawatra, den damaligen Regierungschef, heute Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist. Auf der anderen Seite, bisher hat sie sich zumindest nicht gegen die Regierung gestellt und eben heute war die Armee sofort bereit, Soldaten unbewaffnet, ohne Gewehre, nur mit Schild und Helm ausgerüstet, den Polizisten zur Seite zu stellen, wie die Polizei diesen Demonstrationen und Unruhen nicht mehr Herr wurde. Aber es ist durchaus möglich, dass, wenn Sie das Gefühl haben, die Militärs, die Regierung kriege das nicht unter Kontrolle, dann denke ich, könnten sie durchaus dazu neigen, einmal mehr einen Putsch zu inszenieren. Das wäre ja dann der 19. in der Geschichte Thailands.
Die Unruhen in Thailand, das waren Auskünfte von Urs Morf. Jetzt ist es 18 Uhr und gut 36 Minuten. Das Echo-Dossier heute im Rahmen unserer Serie zum Wahlkampf in den USA. Die beiden Präsidentschaftskandidaten Barack Obama und John McCain stehen sich heute zum zweiten Mal in einer Fernsehdebatte gegenüber. Schon im Vorfeld haben sie den Ton verschärft. McCains Vize Sarah Palin hat unter anderem Obamas früheren schwarzen Pfarrer Jeremiah Wright wieder thematisiert. Jenen Pfarrer, der mit seinen Tiraden gegen Weiße die Kampagne von Obama schon vor Monaten gefährdet hat. Die schwarzen Amerikaner werden wohl mehrheitlich Obama wählen, aber längst nicht alle mit Begeisterung. Der Beitrag von Peter Fögeli.
Washington, Ende September.
Facing the rising sun.
Der Congressional Black Caucus, die schwarzen Abgeordneten der Demokraten im Kongress, versammelt sich zu seinem Jahrestreffen.
Let us march home. Till victory.
Let us walk home to victory. Lasst uns zum Sieg gehen, singen 5 Sänger an einer der unzähligen Veranstaltungen. Doch wer erwartet hätte, dass die Teilnehmer wegen der Aussicht auf einen schwarzen Präsidenten elektrisiert seien, sieht sich getäuscht. Ron Walters, Professor an der Universität von Maryland, und einer der Wahlkampfmanager des schwarzen Pfarrers Jesse Jackson, der sich 1984 und 1988 vergeblich um die demokratische Präsidentschaft bemüht hat, schießt gleich zu Beginn einer Diskussion eine Breitseite gegen Obama ab.
I do not think that Barack Obama is an African-American leader.
Er glaube nicht, dass Obama eine Führungsfigur der Schwarzen sei. Und auf das Thema Post-Civil Rights Leadership, zu dem er sprechen soll, zu einem Stab- und Generationenwechsel von der Martin Luther King zu einer Obama-Generation will er gar nicht eingehen. Es gebe kein Post-Civil Rights irgendetwas, sagt er.
I do not believe that we are in a post-civil rights anything.
Noch krasser äußerte sich Robert Ford, ein Mitkämpfer Martin Luther Kings und Abgeordneter im Senat von South Carolina, in diesem Sommer.
Obama, to me, if he had become president, would be one of the biggest mistakes, one of the biggest problems that blacks are going to have for a long, long time.
Obama als Präsident wäre einer der größten Fehler beziehungsweise ein riesiges Problem für die Schwarzen, sagte Ford. Obama wäre bloß eine Symbolfigur, die sich nicht wirklich um die Belange der Schwarzen kümmern würde. Juan Williams, ein schwarzer Journalist und Autor, der an der berühmten TV-Serie «Eyes on the Prize» über die Geschichte der schwarzen Bürgerrechtsbewegung mitgearbeitet hat, kann den Zorn der Civil Rights Generation, der Generation von Bürgerrechtlern, die mit Martin Luther King ihre Karriere starteten, verstehen. Über Jahrzehnte habe sich Einfluss und Bedeutung schwarzer Lieder über ihre Nähe zu Martin Luther King definiert.
The older people have a standard. And the standard is, did you march with Dr. King? Well, Barack Obama is 46, 47 years old. He didn't march with Dr. King.
Obama sei eine Bedrohung für diese Generation, weil er seinen Aufstieg nicht der Bürgerrechtsbewegung verdanke, sondern seine Wahlsiege mit Hilfe weißer Wähler errungen habe.
They view Barack Obama as a threat, because Barack Obama does not come out of the civil rights movement. He does not come out of the black pulpit. He did not come up through black politics. In fact, Obama had to get the support of white voters in Illinois statewide to win his seat.
Damit ist er nicht der Erste. Bereits anfangs der 90er Jahre gewannen schwarze Politiker Mandate dank weißer Wähler. Doch Obama stehe auch für einen kulturellen Wandel im Selbstverständnis der Schwarzen. Wenn Obama die schwarzen Väter auffordere, vermehrt ihre Verantwortung wahrzunehmen, bedeutet dies eine Herausforderung für das schwarze Amerika, in dem 70% der schwarzen Kinder ohne ihre Väter aufwüchsen.
This is in a black America where you have now 70% of children born out of wedlock and they don't know their father. This is an important cultural message. It goes beyond politics.
Diese Aufforderung habe Jesse Jackson als Fundamentalangriff auf das Selbstverständnis schwarzer Politik aufgefasst. Jackson sehe sich als Anwalt der Schwarzen, die Schwarzen vor allem als Opfer und die Aufforderung nach mehr Selbstverantwortung der Väter als typisches Argument der Weißen. Das sei der Hintergrund für Jesse Jacksons böses Wort, man solle Obama kastrieren, sagt Juan Williams.
That's why Jesse Jackson threatened to castrate him. Because for Jesse Jackson, it was a threat to the heart and soul message that he has been delivering for his entire lifetime, which is, this is what white people will say, or this is what white people have to do, rather than saying, this is what black people can do for themselves.
Es war Jesse Jackson gewesen, der Obama vorgeworfen hatte, zu wenig schwarz zu sein, sich zu wenig um die Schwarzen zu kümmern. Während sein Sohn, Jesse Jackson Jr., vor dem Black Caucus in Washington seinem Vater widerspricht. Um zu gewinnen, dürfe Obama nicht nur die Schwarzen ansprechen, sondern in Iowa die Weißen und in Nevada die Latinos und das Thema Immigration.
I know some of us want to speak at the black church and some of us want to go to NAACP event and some of us want to talk about civil rights, but in Nevada, next to Mexico, the issues are about Immigration.
Es gehe jetzt nicht darum, symbolische Siege für die Schwarzen zu erringen, sondern ins Weiße Haus einzuziehen, ruft Jesse Jackson Jr. und stimmt vor den lachenden Zuschauern Hail to the Chief, die Präsidentenmelodie an.
This is not a symbolic campaign, we're running to win. We're running to win. And we're what?
Es werde immer Anwälte für die schwarze Sache geben wie Jesse Jackson Senior oder Al Sharpton, sagt Juan Williams, denn Diskriminierung von Schwarzen sei nach wie vor eine Tatsache. Obama verkörpere dennoch eine neue Zeit, eine neue Realität. Und deshalb wird Jesse Jackson Senior unwillig die Frage nach einer Generation Obama und einem Generationenkonflikt ab. Blödsinn, sagt er, der Kampf um die Bürgerrechte sei noch nicht vorbei.
That's rather foolish, because our struggle is unbroken continuity, unbroken line. It's all one struggle.
Von einer schwarzen Generation Obama mag auch Juan Williams noch nicht sprechen, wenn auch aus einem anderen Grund. Denn es sei die junge Generation von Weißen gewesen, die Obamas Erfolg mit dem Vorwahlsieg in Iowa ausgelöst habe. Erst dann hätten die Schwarzen an einen Sieg eines Schwarzen geglaubt.
The young people who come out initially, I say, were white people for Barack Obama. So when we talk about Obama generation, are we talking about young white people? They're the ones who were the biggest believers in Obama at the start. It took Obama's win in Iowa to then, I think, persuade black people, hey, he has a real chance. There's a black man who could be president.
Eine Generation Obama werde mehr durch das Alter als die Hautfarbe definiert. Dennoch ist sich Williams sicher, dass über 90% der Schwarzen nicht zuletzt aus Stolz Obama wählen werden. Auch die Mitglieder des Black Caucus, die ursprünglich mindestens zur Hälfte für Hillary Clinton waren, werden für Obama stimmen. Es bleibt die Frage, wie viele ältere Weiße sich für einen Schwarzen erwärmen können. Es bleibt die Frage nach dem berühmten Bradley-Effekt, also nach dem Phänomen, dass Wähler angeben, einen Schwarzen wählen zu wollen, es aber an der Urne nicht tun. Und es bleibt die Frage, wie viele Weiße durch die Kampagne von Sarah Palin und John McCain abgeschreckt werden.
Well, in the inner councils of the Obama campaign, the assumption is that he needs 5 to 8 percentage points more than what the polls show.
Die Obama-Kampagne gehe davon aus, dass ein Vorsprung von 5 bis 8 Prozentpunkten in den Umfragen nötig sei, um den sogenannten Bradley-Effekt zu kompensieren. Doch der verheerende Auftritt McCains in den turbulenten Tagen der Finanzkrise könnte den Bradley-Effekt, der Obama schadet, mehr als kompensieren. Und viele Schwarze werden Obama genau deshalb wählen, weil er ein Schwarzer ist.
Die Black Community, 4 Wochen vor den Wahlen in den USA. Mit diesem Dossier von Peter Vögeli sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Urs Bruder, für die Nachrichten Afra Galati. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.